Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite der geschätzte Kollege Henry Wolfert.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, Tobi von Questionable zu Doubtful und jetzt tatsächlich Inactive, den hat's dahin gerafft, darum heute nur zu zweit. Ganz liebe Grüße an der Stelle auch an Kev, der sich immer sehr freut, wenn Henry dabei ist.
Grüße gehen raus an dich, Kevin.
Jetzt haben wir es einmal gemacht. Die Seahawks verlieren gegen die Tampa Bay Buccaneers in einem, ich würde mal sagen, Spiel, das man auf jeden Fall eine Weile in Erinnerung behalten wird, aus verschiedensten Gründen. Zum einen natürlich aus rein modischer Sicht war das, glaube ich, eines der schönsten Matchups, die man in den letzten Jahren wahrscheinlich so sehen konnte. Die Seahawks in ihren Throwback-Uniformen, genauso wie die Bucks. Dazu strahlender Sonnenschein im Lumen Field. Also es war wirklich vom Vibe her, sah es sehr, sehr schön aus. Wie fandst du es? Also bist du auch Fan von der Bucks-Uniform? Und wie fandst du so dieses ganze Zusammenspiel?
Ja, also ich fand, beide Teams sollten diese Throwbacks zu ihren Standard-Trikots machen, weil die können sehr, sehr schön aussehen. Also nicht nur die unseren, sondern auch die der Bucks. Und ich finde sogar, obwohl man sagen muss, dass unsere Standard-Trikots zum Bodensatz der Liga gehören, dass diese Throwbacks mit die besten sind, die NFL, ja, wenn man alle Trikotsätze so mit berücksichtigt zu bieten hat. Also mach die jetzt mal endlich zu den Standard-Trikots.
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich ja, ich meine, aktuell ist es ja ultra angesagt, ne? So dieses Retro-mäßige. Und bei Mode ist es ja oft so, dass sich alles immer wiederholt und dann auch Phasen gibt, wo es dann nicht mehr so angesagt ist. Von daher weiß ich auch nicht, ob es so schlau ist, jetzt extrem stark darauf zu setzen und dann irgendwie in 3-4 Jahren finden dann alle diese 70er, 80er Jahresstile irgendwie voll schlimm. Keine Ahnung. Aber aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Ich finde auch, das sah wirklich sehr, sehr schön aus. Aber ja, wir müssen uns leider auch dem Sportlichen zuwenden. Die Seahawks gehen 3-2 in einem sehr, sehr knappen Spiel. 38-35 unterliegen sie am Ende den Gästen aus Tampa Bay. Und darüber sprechen wir natürlich gleich in aller Ausführlichkeit. Aber davor wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom unseres Seahawks News.
Bereits vor dem Spiel gab es ja einige Verletzungsnews, die in unserer Preview noch nicht ganz mit drin waren. Da wurde schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es bei Witherspoon und Love eng werden könnte, aber im Endeffekt sind tatsächlich dann beide ausgefallen, genauso wie Pass Rusher DeMarcus Lawrence. Also drei, ja, defensive, zumindest bei zwei defensive Säulen und bei Lawrence auch jemand, dessen Rolle man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, gerade als Outside Run Defender. Und dann gab es während des Spiels noch weitere Ausfälle. Safety Nick Emmanuel-Worry wieder mit einer Verletzung am rechten Bein, konnte dann aber weiterspielen, immerhin. Dafür Rick Woolen mit einer Gehirnerschütterung relativ früh raus und direkt im ersten Drive Outside Linebacker Derek Hall. Also da sowohl die Secondary weiter angeschlagen als auch der Pass Rush. Das hat man dann, würde ich sagen, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, im weiteren Verlauf des Spiels auch gesehen. Aber gut, so viel zu den News. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal rein und schauen uns mal an, was da gestern Abend so gespielt wurde.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, neben den Trikots war auch das Spiel selber durchaus sehenswert. Viele Punkte sind gefallen, viele schöne Bälle auch dabei gewesen. Zwei Quarterbacks, die von der Story her natürlich auch einfach sehr, sehr viel hergeben. Beide hochgepickt in einem Draft damals zusammen mit Lamar Jackson und Josh Allen. Dann aber irgendwie von vielen schon abgeschrieben, inklusive uns, kann man glaube ich sagen. Und dann jetzt beide wieder mit einer absoluten Renaissance ihrer Leistung, Mayfield und Darnold, beide sehr, sehr stark gespielt. Bevor wir detailliert in die einzelnen Positionsgruppen gehen, Henry, wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Was sind so deine Learnings?
Also ich bin auch in das Spiel gegangen mit der Hoffnung, dass es auch mit einem Sieg, dass er wirklich ein Sieg rausspringt, wenn man sich eben die ganze Verletztenliste der Buccaneers anschaut. Ich meine, und bei uns waren ja auch ein paar Stammspieler jetzt nicht mit dabei, schon von Beginn an und nicht erst während dem Spiel, die dann rausgegangen sind. Aber das Lazarett der Buccaneers war schon ein bisschen größer und der Sieg wäre, glaube ich, nicht unbedingt vor der Saison eingeplant gewesen, weil die Buccaneers einfach auch schon seit Jahren jetzt wirklich starken Roster haben. Baker Mayfield spielt auch dieses Jahr auf einem sehr, sehr hohen Niveau und deswegen ist diese Niederlage am Ende des Tages auch ja so ein bisschen ärgerlich, finde ich, weil man, wie gesagt, ja 3 Minuten vor Schluss mit 7 Punkten in Führung geht und es dann noch verspielt, leider. Aber trotzdem fühlt sich der Sieg nicht so bitter an, weil die Offense gezeigt hat, dass wirklich sehr viel Potenzial dieses Jahr in ihr steckt, dass ich glaube, Clint Kubiak als Offensive Coordinator, zumindest jetzt, wenn man die ersten 5 Wochen sich anschaut, ein Home Run war, dass meine Sam Darnold-Takes von vor der Saison richtig schlecht gealtert sind. Im positiven Sinne natürlich, weil, ja, da kommen wir gleich später noch zu, er auf einem überragenden Level spielt die Defense, die wird nicht über die ganze Saison hinweg so spielen, vor allem wenn dann ja Spieler wie Love und Witherspoon wieder zurückkommen. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie dann jetzt der Anfang von dem negativen Trend für die Defense ist, sondern einfach ja ein Spiel, wo man gegen eine wirklich starke Offense halt gespielt hat mit auch einem guten Offensive Coordinator und eben vielen Ausfällen auf der Seite der Seahawks. Und ja, man deshalb auch aufgrund von einigen unglücklichen Momenten dann, wie zum Beispiel dem verschossenen Field Goal, der abgefälschten Interception am Ende oder diesem Jalen Milroe Package Play, dann ja das Spiel leider dann am Ende knapp verloren hat.
Ja, ich würde insgesamt trotzdem sagen, das ist, also ja, ist schon ärgerlich, gerade wenn man knapp verliert, ist es immer ärgerlich, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es nicht gerechtfertigt gewesen wäre. Also am Ende ist natürlich dann blöd, dass so ein Wurf von Darnold dann vom Helm abprallt und irgendwie abgefangen wird. Dafür hat er aber auch aus der eigenen Endzone rauswirft, extremes Glück, als der Ball dann fast gepickt wurde und stattdessen prallt er ab und Kapp fängt den, läuft zu dem First Down. Also das, ne, da war das Glück dann irgendwann aufgebraucht, 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber ich würde schon sagen, dass es insgesamt leistungsgerecht ist, gerade auch so, wie die Defense dann gespielt hat, dass die Seahawks hier knapp verlieren. Aber ja, gerade offensiv war das, glaube ich, ein Spiel, das sehr viel Hoffnung gemacht hat. Auch wenn es gerade am Anfang so ein bisschen gedauert hat, bis die Offensive in die Gänge gekommen ist, aber gerade in der zweiten Halbzeit war das alles wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und ich würde sagen, damit können wir auch gleich mal übergehen in den detaillierten Rückblick und so ein bisschen auf die Positionsgruppen schauen. Natürlich müssen wir hier beginnen mit Sam Darnold, der, wie du schon gesagt hast, bis jetzt einfach eine saustarke Saison spielt, jetzt auch sein bestes Spiel auf jeden Fall für die Seahawks gemacht hat. Completion Percentage extrem hoch, auch over expected sehr, sehr hoch, ich glaube über 20%. CPOE, das ist ein sehr, sehr starker Wert. 4 Touchdown-Pässe geworfen, und teilweise wirklich Würfe dabei, die alles andere als einfach sind. Also Darnold ist jetzt nicht so ein Mac Jones, der dann da so ein Festival an 5-Yard-Pässen wirft, sondern ja, da war auch durchaus mal was über 10, über 20 Yards, auch 2 richtig lange Bälle dabei. Da brauchst du gehöriges Armtalent auch, um die genauso anzubringen. Und klar sind da die Receiver auch für verantwortlich, dass es dann gefangen wird, aber allein die Würfe von Darnold waren da schon sehr, sehr gut. Also ja, und ich glaube, gerade wenn man einen Blick nach Las Vegas wirft, aktuell kann man sich schon sehr glücklich schätzen über die Entscheidung in der Offseason.
Ja, also da müssen wir vielleicht John Schneider einmal Credit geben, also für den Call zumindest, dass man für die Verpflichtung von Sam Darnold, so, das haben wir ja auch, als es passiert ist, jetzt nicht unbedingt so stark abgefeiert, sage ich jetzt mal. Aber es, im Nachhinein gibt ihm da so ein bisschen der Erfolg halt recht, würde ich sagen. Sam Darnold führt die Liga übrigens auch in Expected Points pro Play an, unter allen Quarterbacks mit mindestens 80 Dropbacks, mit 0,37 die Expected Points pro Play, also so eine MVP-Saison sind ungefähr, glaube ich, so 0,25 ungefähr, so in dem Bereich. Das wird sich noch ein bisschen nach unten regressieren, aber es zeigt schon mal, wie effizient er so die Offense anführt. Er spielt in der Struktur sehr gut, ist wirklich sehr akkurat und trifft halt auch und hat halt trotzdem die nötige Aggressivität, die er an den Tag legt und trifft dann auch die Shots auf Downfield, auf Horton und auf JSN und so weiter. Also da passt irgendwie gerade alles zusammen und er fühlt sich halt auch, glaube ich, extrem wohl in diesem System, das er halt schon ein bisschen gekannt hat, glaube ich. Daher habe ich eigentlich fast nichts an seiner Performance auszusetzen, muss ich sagen.
Ja, wenn man jetzt unbedingt was kritisieren wollen würde, könnte man ja durchaus sagen, das ist das zweite Spiel, in dem dann am Ende ein Turnover durch Darnold den Sieg so ein bisschen hergeschenkt hat, so gut er dann auch vorher gespielt hat. Was würdest du darauf erwidern?
Ja, ich meine, ich habe mir das nochmal angeschaut und da, wo der Ball hinfliegt, das wird dann wahrscheinlich eine komisch aussehende Incompletion. Also ich weiß noch nicht genau, wen er da anspielen wollte, weil die beiden Receiver relativ gut gedeckt waren. Also es wird auf jeden Fall keine Completion werden. Ich glaube aber auch keine Interception, wenn der da nicht so auf den Helm bounced sozusagen. Deswegen geht es für mich jetzt nicht auf den Quarterback, sondern es ist einfach ein unglückliches Play, würde ich sagen. Das ist einfach passiert. Manchmal hat man da halt das Pech. Genauso wie das Play gegen San Francisco, das würde ich zumindest auch nicht, also wirklich nur zu so 25% auf Darnold vielleicht verbuchen. Deswegen, ja, er war der Grund, warum wir überhaupt so lange im Spiel waren und warum wir auch da so stark dann zurückgekommen sind. Es gibt ja auch immer diejenigen, die an ihm kritisiert haben, dass er dann auch also zum Beispiel in Minnesota noch gespielt hat, dass er da immer mit einem positiven Gamescript gespielt hat. In dem Spiel zum Beispiel war das jetzt überhaupt nicht der Fall und wir lagen ja eigentlich fast das ganze Spiel über zurück und er hat auch gezeigt, dass er trotzdem eben dann in der Lage ist, das Team auch im Passing-Game dann zurückzubringen, mit wirklich sehenswerten Shots teilweise, gerade den einen auf JSN zum Beispiel, Downfield. Er beweist gerade, oder er nimmt gerade seinen Kritikern und darunter habe ich mich ja auch lange gezählt, so ein bisschen den Nährboden.
Ja, ich fand es nur ganz interessant, weil du hattest ja wirklich auf der anderen Seite Mayfield jemanden, der eine sehr ähnliche Spielweise hat, ein ähnlicher Quarterback ist, vielleicht eine Spur mobiler noch, aber an sich, ne, ähnliche Story, dann selbst die Receiver auf der einen Seite JSN, auf der anderen Seite Emeka Ikpuka, also zwei ehemalige Ohio State Receiver, die auch beide sich noch sehr gut kennen und schätzen. Ikpuka übrigens großer Seahawks-Fan in seiner Jugend gewesen, habe ich gelernt. Die ganze Verwandtschaft im Stadion war eigentlich auch Seahawks-Fans, mussten aber in Buccaneers-Gear ankommen, hat er vorher zur Bedingung gemacht. Ich fand diesen Vergleich dann halt ganz cool. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, Mayfield ist am Ende dann doch noch mal eine Spur mehr Klatsch. Das kannst du dann halt schlecht in Daten irgendwie messen. Das ist dann halt so ein Gefühlsding, so ein subjektives. Aber ja, vielleicht kommt das an anderer Stelle bei Donald ja auch noch mal, dass wir so einen richtigen Game-Winning-Drive in letzter Sekunde von ihm dann bekommen. Aber also rein spielerisch war das wirklich allererste Sahne.
Ja, und von Baker Mayfield natürlich auch, muss man sagen. Also gerade,
total.
Obwohl man, da kommen wir gleich nachher noch zu, aber wir haben die Seahawks Defense ja auch, wir werden die noch kritisieren gleich, aber er hat auch wirklich on point gespielt, hat er auch diese Saison viele Turnover-worthy Plays und trotzdem nur eine Interception, aber in dem Spiel hat er jetzt den Ball eigentlich wenig so in Harm's Way gebracht, sage ich jetzt mal, und fast eine perfekte Quarterback-Performance eigentlich an den Tag gelegt.
Ja, absolut. Im Gegensatz zu Jalen Milroe, der Rookie, der aufs Feld kam in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht so richtig, was sie sich dabei gedacht haben. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre in dem Moment oder zu dem Zeitpunkt war die Offense noch nicht so richtig am Laufen und dann wollte man vielleicht mit so einem Special Play das irgendwie so ein bisschen durchstoßen, so als Dosenöffner da irgendwie so ein bisschen was Verrücktes probieren. Und ja, am Ende pitcht dann Milroe den Ball zurück zu Walker. Bisschen ungenau, Walker kriegt ihn nicht kontrolliert. Und die Buccaneers fallen auf den Ball drauf, Fumble, weil Rückwärtspass. Und ja, in dem Fall Ballverlust für die Seahawks und danach war es das dann auch erstmal mit Jalen Milroe. Also
ich glaube, das war es erstmal mit den Milroe Packages tatsächlich, ja, was ich auch gut heiße, weil du hast einen Quarterback, der so effizienzwert technisch auf MVP-Niveau spielt. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, also jedes Mal, wenn Milroe auf den Platz kommt, das war jetzt, glaube ich, dreimal der Fall, darauf man sich schon so die Hände, sieht man sich schon die Hände vom Kopf so ein bisschen, weil man denkt, okay, was passiert jetzt? Und ja, man ist so ein bisschen so, wenn beim Zuschauen schon so dabei, so ein bisschen zu verzweifeln, bevor das Play überhaupt beginnt. Das habe ich mir auch bei dem Play schon wieder gedacht, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Und ich glaube, das reicht dann jetzt auch, Mike McDonald. Nicht mehr, dass wir das die nächsten paar Wochen sehen werden. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl bei dem Play, dass das irgendwie so ein bisschen forciert wird, irgendwie gefühlt. Also, dass man das unbedingt so einmal pro Spiel irgendwie einbauen möchte, weil man Sheldon Milroe gedraftet hat. Aber das ist halt Quatsch, gerade wenn Sam Darnold auf dem Niveau spielt.
Ja, erstens das und zweitens, also mich hat in dem Moment total aufgeregt, dass man es noch nicht mal geschafft hat, in der Offense irgendwie die Basics umzusetzen, weil das war ja, wie gesagt, relativ früh und am Anfang lief es auch noch nicht so richtig gut offensiv. Das kam dann erst später. Und irgendwie war das ganze Team noch nicht so richtig im Rhythmus und dann bringt man da nochmal so ein Durcheinander irgendwie rein und dann, also wie sollst du die Offense denn dann überhaupt schaffen,
ja,
sich da auf irgendwas einzustellen? Also es war, ich glaube, man hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich erhofft hat.
Ja, was man ja auch nach dem Draft gesagt hat, ist, dass Jalen Milroe kein Taysom Hill-Spieler-Type ist, den man in dieser Form so einsetzen möchte, aber man macht gerade ungefähr genau das. Also, dass man ihn so partiell bei so Package-mäßig wie einen Taysom Hill so ein bisschen reinwirft. Deswegen verstehe ich gerade so ein bisschen die Herangehensweise noch nicht wirklich, ja, vor allem, wenn es jetzt dreimal überhaupt nicht funktioniert hat.
Ja, das kannst du von mir aus machen, wenn du hochführst und ein bisschen Trickery auspackst und keine Ahnung, ne, die Zeit runterlaufen musst, was auch immer. Aber in so einer Situation fand ich es einfach ein bisschen quatschig. Gut, dann kommen wir zu den Receivern und natürlich JSN, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ist überall anspielbar, sowohl kurz als auch lang, sowohl im Slot als auch außen. Wie gesagt, auch da die Gegenüberstellung mit Ekbuka fand ich auch mega cool, weil beide einfach mittlerweile, glaube ich, mehr sind als das, was man sich aus dem College hätte erhoffen können. Bei Ekbuka ging es jetzt sehr schnell, der hat ja direkt im ersten Jahr wirklich einen totalen Breakout, also den habe ich auch total unterschätzt. Aber auch JSN mittlerweile ja auch über außen erfolgreich. Da war man sich auch nicht ganz sicher, ob er das überhaupt kann oder ob er ein reiner Slot Receiver ist. Aber ich denke, aktuell beweist er, dass er auch da zu den Besseren der Liga gehört.
Ja.
Was denn?
Komplett, also der spielt ja auch mehr Outside als
genau.
Ja. Auch bei PFF über die Saison gesehen über 90er Grade, also ist ein richtiger Breakout nochmal, obwohl er letztes Jahr schon gut war. Und ja, er gehört auf jeden Fall zu den mindestens Top 8 Receivern dieses Jahr, finde ich.
Ja. Da wirst du von mir keine Gegenrede hören. Hinter JSN sah es ja im Laufe der Saison ein bisschen dünn aus, aber auch in diesem Spiel ging dahinter deutlich mehr. Cooper Kupp hat wieder seine Bälle gefangen. Das ist nichts Flashiges, aber das ist eine absolut sichere Anspielstation. Der macht auch mal Catches, die nicht ganz so einfach sind, das hat er auf jeden Fall noch drauf. In dem Fall 6 Bälle gefangen für 59 Yards. Darunter auch dieser doch echt schicke Diving-Catch. Du hast Torrey Horton, der auch den Touchdown gefangen hat, als Darnold doch sehr in Bedrängnis war. Und Darren Young, der irgendwie aus dem Nichts kam und einen richtig starken Sideline-Catch hatte. Also völlig überraschend. Ich würde mal sagen, es ist eine solide Gruppe. Hinter JSN, mittelfristig muss man da sicherlich nochmal nachlegen im Draft, aber aktuell funktioniert das auch alles ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Gerade mit Cooper Kupp ist schon sehr wichtig, dass er jetzt doch nicht irgendwie da so eine, ja, dass er nur so eine kleine Nebenrolle hat, sondern dass er auf jeden Fall eine zuverlässige Anspielstation ist inzwischen, ja.
Dann mach du gerne mal weiter mit den Running Backs.
Ja, also das Laufspiel war diese Woche auf jeden Fall eine positive Überraschung. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, finde ich auch, weil gerade der beste Defensive Tackle, Vita Vea, war das, glaube ich, der hat ja nicht gespielt. Der, glaube ich, auch ein ganz guter Runstopper ist. Dennoch,
echt? Der hat nicht? Okay, das wusste ich
meine,
gar nicht. Ich
dachte, nicht der hat. Zumindest okay. In der Defensive Line ist ein wichtiger Spieler. Ich glaube, Sabita wäre ausgefallen. Trotzdem positiv zu sehen, dass das Laufspiel mal wieder gut geklappt hat. Ich glaube, insgesamt über 120 Rushing Yards der Running Backs. Ken Walker mit mit guter Vision, würde ich sagen.
Herausragend.
Charbonnet auch das meiste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Kam auch dann ab und zu rein, hatte auch den Touchdown. Das Run-Blocking vor allem halt, wie gesagt, dieses Mal auch viel positiver und besser.
Ich finde es ja wirklich lustig irgendwie, dass die sich so extrem an ihre Vorgaben halten. Also es ist ja wirklich jedes Mal das Gleiche, dass Walker eigentlich fast die meiste Zeit auf Early Down dann der Running Back der Wahl ist, so in neutralen Situationen und gerade so in der Mitte des Feldes. Aber sobald man auch nur in die Nähe der Red Zone kommt, zack, direkt Charbonnet rein oder auch bei Passing Downs. Also ich bin sehr froh, dass ich Walker in einer Fantasy-Liga losgeworden bin, weil das wird mich so dermaßen aufregen, wenn mein Running Back jedes Mal bis an die Goal-Line rennt und dann doch wieder Charbonnet reinkommt. Ja, ich meine, solange es funktioniert, soll es mir egal sein, aber so dieses, die Hot-Hand füttern, da sind die Seahawks irgendwie gar kein Fan von, weil rein statistisch läuft Walker aktuell deutlich effizienter und besser. Trotzdem kommt Charbonnet immer wieder rein, klaut ihm die Snaps, aber ja.
Auf Third Down ist es halt so, dass die dann einfach Charbonnet als Pass-Blocking-Back mehr vertrauen, denke ich. Und
ja, aber gar nicht nur auf Third Down. Also es ist wirklich, sobald du in der Red Zone irgendwie ankommst und gar nicht mal nur irgendwie Goal-Line-Situationen ein, zwei Yards, sondern auch, keine Ahnung, First and Goal von der 8 oder so. So, da steht auch Charbonnet im Backfield und man fragt sich irgendwie, warum. Aber ja, hat ja für den Touchdown gereicht, von daher wollen wir uns nicht beschweren. Ich finde es nur irgendwie lustig, dass man diese doch sehr klare Aufteilung hat und da so überhaupt nicht von weggeht. Von daher, ja, wenn Walker nicht gerade aus 30 Yards in die Endzone läuft, dann wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr mit einem Touchdown. Dann kommen wir zu den Titans und ist natürlich sehr schade, dass Tobi ausgerechnet heute nicht dabei sein kann beim AJ Barner Breakout Game. Der fängt 7 von 7 Bällen für 53 Yards und 2 Touchdowns, also absolutes Sahnespiel für AJ Barner, der ja in den Spielen vorher, ich sag mal, relativ unauffällig die meiste Zeit ist, dann hat er immer wieder so seine Momente und ist auch eine totale Touchdown-Maschine. Also hat jetzt, glaube ich, in seinen 2 Jahren 8 Touchdowns gefangen, mehr als Brock Bowers zum Beispiel. Also glaube, da kann man auch ganz zufrieden sein, oder?
Ja, definitiv. Also er ist auf jeden Fall der klare Tight End 1 mit diesen Leistungen, muss man sagen. Ich habe gerade auch mal gesehen, er hat bei PFF eine 87,9 Grade bekommen für dieses Spiel.
Das ist
hervorragend. Und so wird es schwer für Arroyo, an ihm erstmal vorbeizukommen, weil er halt auch ein besserer Blocker ist. Aber auch als Receiver tritt er halt wirklich sehr positiv in Erscheinung. Das hat Tobi ja schon so angeteasert nach dem Draft, dass er so underrated ist als Receiver und das beweist er halt auch irgendwie dieses Jahr, muss man sagen.
Absolut, ja. Und dann ja trotzdem auch sehr physisch. Also bei dem einen Touchdown wurde er ja eigentlich fast schon getackelt, hat den Defender dann aber gefühlt mit Leichtigkeit abgeschüttelt und ist dann in die Endzone spaziert. Das sah schon sehr, sehr mächtig aus. Und Arroyo, ja, der hat, man muss es auch positiv sehen, der hat jetzt alle Zeit der Welt, sich hinter Barner ein bisschen zu entwickeln. Der wird immer mal wieder seine Momente haben. Aber ja, aktuell ist da die Hackordnung, glaube ich, recht deutlich. Ja.
Ja.
Dann schauen wir auf die Offensive Line, die, ich würde sagen, im Großen und Ganzen auch eigentlich einen soliden Job gemacht hat, die Darnold den Druck einigermaßen gut vom Hals gehalten hat. Also ich hatte jetzt wenig Situationen, zumindest vom Eye-Test her während des Spiels, bei denen ich dachte, oh Gott, Darnold kriegt hier gar keine Zeit, sondern eigentlich hatte der immer genügend Möglichkeit, durch seine Progressions zu gehen. Ab und zu ein paar Flaggen dabei gewesen, das hat mich ein bisschen geärgert. Aber auch im Run-Blocking ja durchaus, wir haben ja die Effizienz im Run-Game angesprochen, gerade auch bei Outside-Zone-Läufen, das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Also ich war positiv überrascht von der Leistung der O-Line. Auch da muss man sagen, ja, Verletzungssorgen auch bei den Bucks natürlich, aber insgesamt, glaube ich, eine ganz solide Leistung.
Ja, also wie gesagt, die Offensive-Line ist jetzt nicht flawless, aber auf jeden Fall viel, viel besser als letztes Jahr und wahrscheinlich sogar die beste Offensive Line der letzten Jahre. Jetzt kommt das Running Game hoffentlich langsam so ein bisschen ans Leben und verbessert sich weiter. Und dann, ja, schauen wir mal, das Passblocking war ja schon dieses Jahr über die gesamte Saison gesehen, ja, der positivere Aspekt. Und ja, wenn das Run-Blocking sich jetzt noch weiter verbessert, dann hat die Offense echt ein relativ hohes Potenzial. Also jetzt sind sie, glaube ich, über die Saison gesehen, die nach Expected Points neuntbeste Offense. Also im Dropback-Game sozusagen auch die beste, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass Sam Darnold da die Nummer 1 ist. Das Running Game, wenn das jetzt noch so eine kleine so einen kleinen Sprung macht und der Offense dann noch eine höhere Baseline geben kann, dann kann das halt wirklich eine Top-10-Offense werden dieses Jahr.
Ja. Daumen sind gedrückt. Und damit kommen wir zu einer Unit, zu der Defense, die in den letzten Wochen eigentlich ja so ein bisschen deutlich mehr Strahlkraft hatte als die Offense. Aber jetzt wird sie plötzlich zum Sorgenkind. Natürlich auch durch viele Verletzungen. Aber man hat, glaube ich, hier und da auch durchaus gesehen, dass die Tiefe nicht ganz so tief ist, wie man sich das vielleicht vorher immer so ein bisschen eingeredet hat. Da kommen wir auf jeden Fall gleich im Bereich der Secondary noch zu. Aber beginnen natürlich mit der Defensive Line und ja, Pressure auf Mayfield hielt sich dann doch etwas in Grenzen.
Ja, also Derek Hall musste ja dann, ich glaube, wann ist er rausgegangen?
Übernehmen.
Schon im ersten Viertel oder im zweiten Viertel, kann das sein? Weißt du das?
Was?
Derek Hall ist ja schon im ersten oder zweiten Viertel rausgegangen, weißt du das zufällig?
Im ersten Drive schon direkt.
Ja, und da wird es dann halt dann auch irgendwann sehr, sehr dünn, wenn dann Spieler wie, ich glaube, Mike Morris dann auf Edge Rush dann zum Einsatz kommen. Ja, da war dann Wose und Maffe am Start, die jetzt ja kein überragendes Spiel gemacht haben, würde ich jetzt sagen. Das Problem ist halt auch, mit Tristan Wirfs haben die Buccaneers halt auch eine Top-Right-Tackle. Beziehungsweise Left Tackle, ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls hatten die gutes Tackle Play und da hatten die Edge Rusher nicht so viel zu melden, würde ich sagen. Deswegen konnte man auch relativ wenig Druck auf Mayfield machen. Und wenn er Druck hatte, hat er sich da auch recht gut rausgewunden. Er hat halt individuell auch ein gutes Spiel gemacht, was auch seine Pressure to Sack Rate beweist.
Ja, ich glaube, insgesamt konnten die Six hatten irgendwie 9 Pressures oder so. Und da bei den Plays war Mayfield aber 8 von 9 für, weiß ich nicht, wie viele Yards und Touchdown. Also selbst wenn er unter Druck war, du hast es angesprochen, hat er sich da immer ganz gut rausgewunden. Aber das war auf jeden Fall zu wenig. Also Mayfield hatte zum Teil wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und die Defense hat es auch insgesamt gerade am Anfang doch sehr vorsichtig auch gespielt. Man hat versucht, sich nicht tief schlagen zu lassen, dafür dann aber underneath wirklich große Räume gerade für die Titans, für den Kate Otten zum Beispiel gelassen. Das ist natürlich jetzt kein Defensive Line Ding, aber das ist mir insgesamt so ein bisschen aufgefallen, dass gerade zu Beginn viel über die Running Backs, viel über die Titans ging und später dann natürlich auch viel über Ikbuka, aber ja, da hat man so ein bisschen seinen Ansatz dann nochmal geändert. Insgesamt, ja, zumindest gegen den Lauf, sehr, sehr solide, würde ich sagen. Also Bucky Irving ist ja ausgefallen, ja. Dafür dann Rashad White gespielt, hier und da natürlich seine Momente gehabt, aber im Großen und Ganzen war das jetzt kein dominantes Laufspiel.
Ja, dazu vielleicht noch, hätten wir jetzt in die Ziel
dann
gehabt, aber
ja, sorry.
Ich kann da noch kurz zu Derek Hall ein kleines Update geben, weil Mike McDonald gerade bei Mike Sorg und Brock Huard dieses wöchentliche Interview gibt und er meint, als Verletzungsupdate, dass Derek Hall wahrscheinlich das nächste und möglicherweise auch 1-2 weitere Spiele mit einer Oblique-Verletzung verpassen wird. Er hatte jetzt kein Update zu Rick Woolen wegen seiner Concussion, aber Derek Hall hat so eine Oblique-Verletzung. Ich übersetze das mal gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, was das heißt. Ja.
Ich glaube, es war vorher. Irgendwas hat er vorher schon
abliegt. Auch Muskelverletzung.
Ah, ja. Okay.
Genau. So viel dazu.
Ja. Ja, keine schönen Nachrichten. Hoffen wir mal, dass zumindest DeMarcus Lawrence dann wieder fit ist für das Spiel gegen die Jaguars. Wir schauen erstmal auf die Linebacker. Ernest Jones, solide wie immer, gibt's nichts Negatives zu erzählen. Im Gegensatz zum zweiten Linebacker-Spot, Tyrese Knight, immer wieder mit Problemen, sowohl im Tackling als auch in Coverage. Das läuft deutlich schlechter, als ich es mir persönlich vor der Saison vorgestellt habe. Also ich war eigentlich nach seiner Rookie-Saison ziemlicher Fan und fand, das hat er auch echt gut gemacht. Den Umständen entsprechend, ich meine, es waren 4. Runden-Picks, so, da muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen reinarbeiten, aber irgendwie kann er da nicht so richtig anknüpfen und weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man echt mittelfristig schon über Verstärkung nachdenken, weil auch Drake Thomas, der ein paar Snaps gespielt hat, sah auch nicht besonders gut aus. Also, ja, ich weiß nicht, wie würdest du oder siehst du das Problem überhaupt genauso groß? Und wenn ja, würdest du da irgendwie schauen, dass du vor der Trade-Deadline noch irgendwie aktiv wirst? Weil so auf dem freien Markt wirst du ja jetzt nichts mehr bekommen, was da irgendwie eine Verstärkung darstellt.
Ja, also ich sehe schon als die schwächste Position in unserer Defense an und als das größte Problem eigentlich, das hat man auch gestern wieder gesehen, wie der zweite Linebacker-Spot so ein bisschen exposed wird. Und ja, man muss es eigentlich angehen, finde ich. Vielleicht kann man bis zur Trade-Deadline den zweiten Linebacker-Spot noch irgendwie verstärken. Vielleicht einen Spieler wie, keine Ahnung, also das kann ja nur eine kurzfristige Lösung erstmal sein. Aber gerade bei den Saints, wenn ich da so Spieler wie Demario Davis, der ist jetzt zwar schon 36, spielt aber eigentlich, glaube ich, über die Saison gesehen sehr, sehr gut. Der wäre auf jeden Fall ein Instant-Upgrade. Also über solche Personalien könnte man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Der wird jetzt auch nicht so viel kosten, denke ich. Aber ja, mit Knight oder eben Drake Thomas auf dem zweiten Linebacker-Spot fühle ich mich ehrlich gesagt nicht so wohl.
Nee, verständlich. Also das ist jetzt auch keine Lösung auf Dauer, aber ist halt wirklich die Frage, ob man, ich meine, gut, McDonald hat es ja schon mal gemacht im letzten Jahr, als ihm die Linebacker nicht gefallen haben, hat da Ernest Jones geholt und hat die beiden ursprünglichen Starter ja auch direkt rausgeschmissen. Von daher würde ich nicht ausschließen, dass er sowas in die Richtung nochmal macht. Trade-Deadline ist noch ein bisschen hin, von daher, ja, wir werden sehen. Aber das ist auf jeden Fall so, wie es jetzt ist, schwierig. Und damit kommen wir zur Secondary und beginnen mit den Cornerbacks. Und in den letzten Tagen, Wochen gab es ja immer wieder Diskussionen um Tariq Woolen. Er heißt jetzt wieder Tariq. Von daher sollte die Leistung jetzt auch wieder steigern. Ich hatte im RTL, NFL-Radio ein bisschen drüber gesprochen. Da war auch die Frage, ob er getradet wird. Und ich hatte so meine Meinung, war so, ja, nee, wahrscheinlich eher nicht. Und so schlecht spielt er ja auch gar nicht. Hattest du bei Twitter, glaube ich, auch so einen Post zu von einem, weiß nicht, wer es war, aber irgendwie hatte glaube ich, über All-22 dann eben so ein paar Snaps von ihm analysiert gegen die Cardinals und so diese sehr, sehr miesen Plays, bei denen er dann geschlagen wird, die bleiben einem natürlich in Erinnerung, aber insgesamt hat man, glaube ich, gesehen, nachdem Woolen ausgefallen ist die Secondary halt wirklich komplett implodiert. Also Nehemiah Pritchett, der dann aufs Feld gekommen ist, ist absolut nicht NFL-ready. Und auch Josh Jobe, der bis jetzt eigentlich eine gute Saison gespielt hat, wurde mehrmals von Ekbuka doch deutlich geschlagen. Das sah also auch alles andere als solide aus. Und da muss man sich dann eingestehen, die Tiefe ist dann doch nicht so gut, wie man das vielleicht antizipiert hat. Auch ein Darren Kendrick, der ja auch sein Breakout-Spiel gegen die Steelers hatte, sah dann auch in manchen Momenten nicht ganz so super aus. Also ja, insgesamt schwierig. Witherspoon natürlich nicht dabei. Wenn der jetzt wiederkommt und Woolen spielt, dann sieht es natürlich auch schon direkt wieder rosiger aus. Aber glaubst du, dass man da auch irgendwie noch was machen muss, dass das eine Position ist, die man noch angehen sollte?
Also man sollte auf jeden Fall nicht, das ist schon länger mein Take, Tariq Woolen traden, weil gestern war wirklich das beste Beispiel gestern dafür. Warum man das eben nicht machen sollte, weil die Tiefe dahinter halt nicht wirklich da ist. Also Woolen geht raus mit der Concussion, ein Play später bei 3. und 15 gibt Pritchett den Touchdown dann ab. Das gleiche bei dem Choped Play, Ich will nicht wissen, was auf Twitter los gewesen wäre, wenn Woolen so einen Touchdown abgegeben, nicht Touchdown, aber so ein Big Play auch bei 3. und 13, glaube ich, abgegeben hat, wo der Drive eigentlich zu Ende ist und er dann mit 7 Punkten endet. Der Safety Support war da dann auch nicht wirklich gegeben. Love war halt eben raus und Okada hat da, glaube ich, dann gespielt. Also es waren nur Backups da in der Secondary zu Werke. Das hat man da wirklich gesehen, was man machen könnte. Also ich bin nicht unbedingt ein Fan von Pritchard und ich bin mir nicht sicher, ob er auch nächste Woche dann noch auf dem Roster ist, beziehungsweise ob man halt ihn nicht Richtung Practice Squad verlagert und dafür halt einen Shaquille Griffin zum Beispiel ganz aktiviert.
Bin ich eh überrascht, dass das Pritchard im Death Chart über Griffin steht, weil ich meine, der hat ja letzte Saison bei den Vikings eine echt ordentliche Saison gespielt. Also, dass da auch kein anderes Team irgendwie Interesse hat, sich so jemanden in den Kader zu holen, fand ich dann doch überraschend.
Ja, definitiv. Also Griffin wäre auf jeden Fall eine zuverlässigere Option. Ich hoffe mal, Woolen kommt jetzt direkt zurück. Da haben wir jetzt kein Update, wie gesagt. Witherspoon ist halt auch wirklich enorm wichtig. Witherspoon und Julian Love sind wirklich enorm wichtig für die Secondaries, hat man gestern wirklich gesehen.
Ja, Julian Love auch als Kommunikator. Also an einigen Stellen hat man auch durchaus gemerkt, dass da so ein paar Abstimmungen nicht richtig funktioniert haben, und Love ist da eben so das Gehirn der Secondary, würde ich sagen. Und wenn so jemand dann fehlt, klar, dann merkst du es auch schnell. Und ja, Okada hat 1-2 gute Plays gehabt, aber im Großen und Ganzen ist der Drop-Off zu Love dann doch wirklich deutlich stärker. Und bei Amunwori, ich glaube, da ist der Weg zu einem funktionierenden NFL-Safety auch noch sehr weit. Aktuell ist der wirklich noch sehr sehr roh, war dann ja auch direkt wieder angeschlagen, nachdem er endlich wiedergekommen ist. Hatte ja ursprünglich nur irgendwie ein paar Snaps in Woche 1 gespielt, dann verletzt raus und jetzt dann auch wieder direkt leicht angeschlagen. Konnte ja weiterspielen, aber hat jetzt auch so dem Spiel nicht wirklich seinen Stempel aufdrücken können. Also von Amunwori kam es jetzt auch sehr, sehr wenig. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube nicht, dass er da direkt im ersten Jahr da einen großen Impact haben kann.
Ja.
Gut, so viel zu Defense. Ich glaube, abschließend kann man sagen, dass das jetzt kein Auftritt war, der stellvertretend für oder gut zu bewerten ist, einfach anhand der ganzen Ausfälle, sowohl vor als auch während des Spiels. Da muss man jetzt echt hoffen, dass da einiges wieder zurückkommt, einige Spieler wieder zurückkommen gegen die Jaguars und dann schaut man sich das Ganze nochmal an. Ich glaube, jede Defense, die 3 so wichtige Starter verliert vor und während des Spiels, wird ihre Schwierigkeiten haben, das zu kompensieren. Man hofft natürlich, dass eine von McDonald gecoachte Defense da irgendwie noch ihre Mittel hat, aber ja, wird dann einfach schwierig. Die Bucks auch einfach eine starke Offense, muss man ja dazu sagen. Darum Schwamm drüber und mit gesunden Kräften dann hoffentlich im nächsten Spiel ein anderer ein.
Ja, es ist ja alles zusammengekommen. Die ganze Verletzung der Defense, die High-Flying Offense der Buccaneers mit einer wirklich auch hervorragenden individuellen Performance von den Schlüsselspielern Mayfield, Ekwuka, also ja, das war so ein kleiner Ausreißer, würde ich sagen, und ist jetzt nicht, glaube ich, so aussagekräftig für den Rest der Saison. Ja.
Ja. Wollen wir es hoffen? Und damit noch ein kurzer Ausblick auf die Special Teams. Jason Myers verschießt schon wieder ein Field Goal.
Yes, wow, ich glaube,
44 Yards, also wirklich eine Distanz, die mittlerweile absolut Standard sein sollte. Oh. War jetzt auch nicht irgendwie windig oder nass oder irgendwas, also keine Ahnung, was bei dem irgendwie schiefläuft. Also in der NFL werden immer neue Rekorde gebrochen und 65 Yarder werden da reingeschossen und Myers verschießt aus 44. Also ja, das tut dann schon weh, vor allem wenn man am Ende mit 3 Punkten verliert. Ich habe auch schon, als die Seahawks sich angeschickt haben, dann am Ende noch Richtung Bucks Endzone zu marschieren, bevor Donald da den Pick geworfen hat, da dachte ich mir eigentlich schon so, ja, okay, gleich kommt Myers wieder und der verschießt dann wahrscheinlich und dann haben wir irgendwie Overtime oder was auch immer. Ja, dann, dass es dann so geendet ist, war natürlich noch schlimmer, aber in Myers habe ich aktuell echt wenig Vertrauen. Das, ja, da verdient er dann auch irgendwie zu viel, ne? Also wenn das jetzt ein Rookie-Kicker wäre, okay, aber irgendwie, weiß ich nicht, braucht man da ein bisschen mehr Verlässlichkeit.
Definitiv. Da würde ich nicht widersprechen. Ja.
Naja, Aber das Gespräch führen wir irgendwie auch schon seit 3-4 Jahren, habe ich das Gefühl. Also Meyers ist halt irgendwie einfach so, der, er ist immer noch gut genug, dass man nicht ernsthaft drüber nachdenkt, ihn zu entlassen. Ja, genau. Aber irgendwie zu schlecht, um wirklich verlässlich zu sein. Ja, und außerdem der Ricky Young ist mittlerweile, glaube ich, der klare Returner, kann man noch sagen. Ja, waren wieder ein paar gute
Holani Aufgaben auch dabei. Der Kick-Returner gewesen.
Jo, absolut. Holani auch schön gemacht bei Einzelreturns, ja. Gut, damit haben wir alle Mannschaftsteile abgearbeitet. Abschließendes Fazit, wir haben es, glaube ich, eigentlich schon mehrmals erwähnt. Offensive macht uns sehr viel Freude. Defensive muss man schauen, wie es im nächsten Spiel aussieht, wenn wieder ein paar mehr Leute fit sind. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, von der Saison insgesamt sind wir nach 5 Spielen doch ganz angetan, oder?
Ja, also eine positive Überraschung, nicht nur was unsere Wahrnehmung angeht, sondern ich glaube, viele außenstehende Beobachter haben das, glaube ich, nicht erwartet, dass wir gerade eben so eine gute Offense eben haben, dass wir jetzt eine Top 10 Offense nach Effizienzmetriken an eben haben, verbunden mit einer Top 10 Defense eigentlich, zumindest über die ersten 5 Wochen gesehen. Das hätte man nicht gedacht. Wir müssten eigentlich auch besser dastehen als 3-2, finde ich, mit den Performances, weil die beiden Niederlagen eigentlich vermeidbar waren, aber ja, es ist die NFL und passiert nicht nur uns, glaube ich.
Ja, das stimmt. Gut, dann ein kurzer Ausblick. In der nächsten Woche müssen wir nicht ganz so lange aufbleiben. Die Seahawks spielen in Jacksonville und haben damit ein frühes Spiel um 19 Uhr. Das Ganze wird auch bei RTL übertragen, wenn ich mich nicht irre. Aber dazu mehr Infos natürlich noch in der Preview und auf unseren Socials. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.